Ich möchte jetzt den Predigttext lesen. Der steht auch auf Seite 5 und 6. Ist ein bisschen länger heute. Und der Auszug ist aus dem Buch 1. Könige, Kapitel 19, Verse 1 bis 16. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, an der Südgrenze von Juda, ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte: Steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte: Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn: Elia, was willst du hier? Elia antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Der Herr sagte: Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Er antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Da befahl ihm der Herr: Geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König von Syrien. Darauf salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel und Elisa, den Sohn Schaphats aus dem Dorf Abel-Mehola, zum Propheten, zu deinem Nachfolger.
Danke, Desi, für die hervorragende Textlesung. Ich bete mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, du siehst uns, wie wir hier sitzen heute Abend. Du siehst, was bei uns abgeht, was in unserem Herzen gerade so los ist. Und du siehst die Sachen, die uns Freude machen und die Sachen, die uns belasten. Und ich bitte dich, dass du gerade die Sachen nimmst, die uns belasten und dass du heute Abend durch diesen Text und jetzt auch durch meine Gedanken dazu einfach da mitten reinsprichst. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer Serie zur Fastenzeit, bei der die Idee im Wesentlichen ist, dass wir alle, glaube ich, Sachen haben, die wir so mit uns rumtragen, ja, die uns immer wieder belasten, die auf unserer Seele lasten sozusagen, vielleicht irgendwelche Enttäuschungen, die ihr seit Tagen, Wochen oder Monaten mit euch rumtragt, irgendwelche Sorgen, irgendwelche Themen, die euch einfach nachts nicht so zur Ruhe kommen lassen. Und der Ausgangspunkt der Serie ist schlicht ein Zitat von Jesus, der einmal zu seinen Jüngerinnen und Jüngern sagt, sie sollen zu ihm kommen und er wird ihnen Ruhe geben für ihre Seelen. Und dem wollen wir so ein bisschen nachgehen in dieser Serie. Wie kann das denn praktisch aussehen? Wie will er uns denn diese Ruhe geben? Und mit dieser Frage im Hinterkopf schauen wir uns jetzt heute diese Geschichte an. Die Geschichte von einem Menschen, der, glaube ich, noch viel, viel beladener ist, als die meisten von uns das wahrscheinlich gerade sind. Keine Ahnung. Aber hier haben wir ja einen Mensch vor uns, der so ein bisschen unter der Last des Lebens zusammengebrochen ist. Ja, der ist an einer Stelle so verzweifelt, dass er zu Gott sagt: Kannst du mir bitte mein Leben nehmen? Auf Deutsch: Ich will mich jetzt nicht selber umbringen, aber es wäre gut, wenn ich sterben könnte. Da ist jemand völlig am Ende. Ja, da hat jemand einfach zu viel Lasten offensichtlich. Und jetzt kommt Gott in diese Situation hinein und gibt Elia tatsächlich Ruhe. Und für mich ist das hier eine der faszinierendsten Geschichten in der ganzen Bibel überhaupt. Ich liebe diese Geschichte. Und ich habe diese Woche so den Eindruck gehabt, dieser Text gibt uns tatsächlich auch Hinweise darauf, wie Gott Elia Ruhe gegeben hat und wie er, glaube ich, auch uns Ruhe geben will, wie Jesus eben uns Ruhe geben will. Und da will ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Zunächst mal, glaube ich, müssen wir verstehen den Hintergrund dieser Geschichte, was geht hier eigentlich ab. Dann können wir uns anschauen, wie Gott für Elia sorgt. Und schließlich können wir uns dann anschauen, was Elia tatsächlich Ruhe gegeben hat. Der Hintergrund, dann wie Gott für ihn sorgt und dann, wo er Ruhe gefunden hat. Zunächst mal der Hintergrund. Jetzt für diejenigen von euch, die mit Elia nicht so vertraut sind, die vielleicht gerade zum ersten Mal von dieser Person gehört haben, ganz kurz so ein Hintergrund. Elia, man könnte sagen, ist die zweitwichtigste Person im Alten Testament nach Mose. Das ist die große Figur und dahinter ist Elia eigentlich im Judentum so der zweitwichtigste Prophet. Und Elia hat im 9. Jahrhundert vor Christus gelebt, was eine sehr ungünstige Zeit war für jemanden, der Prophet war. Und zwar lag das ganz einfach daran, dass er im Nordreich agiert hat, also in Israel. Und da war gerade zu seiner Zeit eine neue Regierung angetreten, Ahab und Isebel. Und diese beiden, die als neues Königspaar angetreten waren, haben auch gleich eine neue Staatsreligion eingeführt. Isebel kam aus Phönizien und hat quasi ihre Gottheit mitgebracht. Das war der Baalskult. Und dementsprechend haben die beiden erklärt, das ist unsere neue Staatsreligion, das müssen jetzt alle glauben. Und alle, die noch dem alten Gott, dem jüdischen Gott, Jahwe anhängen, die werden umgebracht. Ja, also keine gute Zeit, Prophet zu sein von Jahwe. Die meisten seiner Kollegen wurden relativ schnell umgebracht. Er war einer der wenigen, die übrig geblieben ist. Ungünstige Zeit, aber wenn man sich das so anschaut, dann war Elia offensichtlich ein Kämpfertyp. Ja, also nur weil die Regierung irgendwas verkündet, war Elia völlig egal. Der Mann hat offensichtlich beschlossen, nee, das ist noch nicht das Endergebnis. Und es kommt dann im Kapitel vor unserem Kapitel zu einer der abgefahrensten Geschichten des ganzen Alten Testaments. Vielleicht kennt ihr die auch. Elia lädt quasi das ganze Volk auf den Karmel ein. Der Karmel ist so ein Berg, wo sich so alle versammeln können. Ja, das ist so eine Volksversammlung, wie wenn man ins Olympiastadion einladen würde, sozusagen. Alle kommen zusammen. Und dann sagt Elia, was wir hier im Wesentlichen machen sollten, ist ein Gott-Duell. Ja, wir sollten einfach mal rausfinden, wer ist denn jetzt der wahre Gott? Ist es euer Baal oder ist es mein Jahwe-Gott? Und wie wir das rausfinden, ist, indem wir einfach zwei Altäre bauen, mit allem, was das so hat, also Steine und dann Holz und dann das Opfer obendrauf, nur das Feuer fehlt. Und dann könnt ihr ja zu eurem Gott beten, ob der nicht Feuer vom Himmel schenken kann, und ich werde zu meinem Gott beten, ob der nicht Feuer vom Himmel schenken kann, und welcher Gott auch immer Feuer schenkt, hat gewonnen. Das ist die Geschichte, dazu forderte sie heraus, und ich will das nur ganz kurz zusammenfassen, das ist ein Riesenspektakel, es lohnt sich das mal nachzulesen. Im Wesentlichen ist das Ergebnis, dass beim Baalsaltar eben kein Feuer fällt und Elia sich so ein bisschen darüber lustig macht. Ja, was ist denn los? Hört er nicht zu? Ist er auf Toilette? Was ist das Problem? Ja. Und dann sich irgendwann vor seinen Altar hinstellt und sagt, Gott, lass Feuer regnen, und zack, ja, brennt der Altar, und es ist also offensichtlich, dass sein Gott sozusagen gewonnen hat. Das ist gerade passiert. Ja, das ist genau das, was kurz vor unserem Text hier passiert ist. Das heißt, Elia hat gerade einen Riesensieg erlebt. Ein absolutes Wunder. Er hat allen Leuten gezeigt, dass sein Gott der wahre Gott ist. Und Elia geht dann, das ist sehr faszinierend, er geht dann auch direkt aufs Ganze. Ja, er bringt dann alle Baalspriester um, nach dem Motto, ihr habt uns umgebracht, jetzt bringe ich euch alle um, ja, damit wieder klare Verhältnisse herrschen. Und er macht sich dann direkt danach auf den Weg in die Hauptstadt, nach Jezreel, weil er sich einfach komplett sicher ist, jetzt ist der Durchbruch geschafft. Ja, also entweder wird die Königin und König abtreten, das Volk wird die stürzen und Jahwe wird wieder als Gott angebetet, oder aber die haben selber ein Herz, die drehen sich innerlich und sagen, okay, Jahwe ist doch der richtige Gott. Da hört das letzte Kapitel auf. Und jetzt lesen wir hier im nächsten Kapitel, dass die Königin ihm diese Botschaft schickt. Im Wesentlichen sagt sie zu ihm, ich bin völlig unbeeindruckt, ich werde dich einfach bis morgen umbringen, das ist mein Versprechen, ich krieg dich schon und dann wirst du auch sterben wie alle anderen. Und jetzt knickt Elia sozusagen so ein bisschen in sich zusammen. Ja, er flieht, er hat diese suizidalen Gedanken, und wenn man so Kommentare liest zu dem Text, dann sagen teilweise Kommentare, naja, das ist hier offensichtlich schlecht redaktionell gearbeitet, das passt doch überhaupt nicht zusammen, ja, der hat gerade einen großen Sieg erlebt und jetzt wird er so suizidal. Aber ich muss sagen, ich kann das ehrlich gesagt ganz gut nachvollziehen. Ja, weil ich glaube, was Elia hier gerade erlebt hat, ist, dass er so alles riskiert hat und den größten Sieg seiner Karriere erreicht hat. Und jetzt stellt er fest, das hat alles nichts gebracht. Die Königin ist völlig unbeeindruckt, das Volk hat auch schon am nächsten Tag vergessen, dass da irgendwas war. Und das heißt, sein ganzer Mut, sein ganzer Glauben, seine ganze Heldenstat, die war irgendwie für nichts. Wenn man das mal vergleichen wollte, und man kann es nicht so ganz vergleichen, aber es ist so ein bisschen so, wie wenn man irgendwann den Mut zusammenbringt, sich auf einer Dating-Seite anzumelden. Und nach 3 Monaten hat es irgendwie überhaupt nichts gebracht und der ganze Mut war umsonst. Warum habe ich mich hier so exponiert? Oder es ist so ein bisschen, wie man, wenn man diese Krankheit hat, gegen die man einfach nicht ankommt. Und dann irgendwann hat man so den Mut und auch den Glauben, dass man jetzt diese OP macht, die einem von den Ärzten empfohlen wurde, die auch ein bisschen gefährlich ist. Und dann kommt man auf der anderen Seite der OP wieder raus und es ist genau nichts passiert. Der ganze Glauben, der ganze Mut umsonst. Das ist wie in einer Freundschaft, wo man vielleicht die ganze Zeit nochmal gebetet hat und gekämpft hat und so wirklich sich immer wieder geöffnet hat und am Schluss geht diese Freundschaft trotzdem zu Ende. Man fragt sich, warum jetzt das Ganze? Da ist Elia quasi. Nur noch viel krasser halt. Und jetzt bricht er hier in sich zusammen. Der Text beschreibt das ganz schön. Er ist verängstigt. Er schickt seinen Diener weg. Ja, auf Deutsch, ich habe keine Arbeit mehr für dich. Und dann sagt er zu Gott, bitte nimm doch mein Leben. Der Mann ist offensichtlich in einer Depression gelandet. Die Last ist, glaube ich, zu schwer. Und an der Stelle findet ihn jetzt Gott. Und ich will an der Stelle mal ganz kurz innehalten. Weil ich kann mir vorstellen, dass einige von uns vielleicht auch an der Stelle sind. Vielleicht nicht ganz so krass wie Elia, aber vielleicht habt ihr doch gerade so eine schwere Zeit, durch die ihr euch durchkämpft. Irgendwie so ein bisschen was Depressives oder einfach sowas, was ihr einfach nicht loskriegt. Und vielleicht habt ihr so dieses Gefühl, dass ich auf jeden Fall manchmal in so Phasen habe, dass ich so denke, das sollte mir doch jetzt nicht passieren. Das sollte mir doch nicht passieren. Ich bin doch Christ und Christin. Und ich weiß, dass Gott mich liebt. Und trotzdem kämpfe ich. Heute, morgen, schon Wochen, schon seit Monaten mit dieser Enttäuschung. Und ich kriege sie einfach nicht los und ich hänge in diesem Loch und ich komme einfach nicht raus. Und ich war wieder im Gottesdienst und es hat wieder nichts gebracht. Ja, es ist wieder genau die gleiche, Entschuldigung, Scheiße, wie sie gestern schon war. Ich glaube, wir müssen an der Stelle mal ganz kurz festhalten. Wir haben hier einen der größten Glaubenshelden des Alten Testaments vor uns. Und er ist völlig depressiv. Er ist völlig abgestürzt. Wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir auch nicht rauskommen. Und es ist ja auch faszinierend zu sehen, wie Gott jetzt mit ihm umgeht. Weil da ist kein einziges Wort von Vorwurf. Da ist kein einziges Wort von Enttäuschung. Was bist du denn immer noch am Kämpfen? Hast du meine Liebe noch nicht begriffen oder so? Sondern ich finde es extrem faszinierend, wie liebevoll Gott jetzt mit diesem Propheten umgeht, der so am Kämpfen ist, der nicht mehr rauskommt aus der Nummer. Ja, wie viel Barmherzigkeit er ihm zeigt, wie viel Mitgefühl er für ihn hat, wie viel Verständnis da ist. Und das wird jetzt einfach extrem deutlich, wenn wir uns mal anschauen, was Gott jetzt genau mit Elia macht. Also was macht er denn? Naja, könnte man sagen, er schickt einen Engel. Und was macht der Engel? Ja, er sagt der Engel zu Elia, also Elia, was ist denn los? Wo ist denn dein Glauben? Bist du so ein großer Prophet und jetzt hängst du so rum, was ist denn los? Sagt der Engel zu Elia, Elia, Frieden sei mit dir, ich bete für dich, alles wird gut. Sagt der Engel zu Elia, Elia, also Selbstmord, ja, ich weiß nicht, in manchen christlichen Kreisen ist das Sünde, solltest du jetzt vielleicht nicht so sehr drüber nachdenken. Was sagt der Engel, was macht der Engel? Naja, der Engel kocht. Der Engel kocht. Elia wacht 2-mal auf und es steht neben ihm frisch gebackenes Brot, heißt es da. Ja, also es duftet noch so ein bisschen, es ist noch ein bisschen kross, wenn man reinbeißt. Und direkt daneben steht noch so ein Wasserkrug. 2-mal hintereinander. Der Engel kocht. Und was macht er dann als nächstes? Er lässt ihn schlafen. 2-mal. 2-mal hintereinander lässt er ihn schlafen. Und was macht er noch? Das ist mein absolutes Highlight. Er lässt ihn laufen. Ja. Er sagt zu ihm, okay, 2-mal gegessen, alles klar, und jetzt gehen wir darüber zum Berg, der ist 40 Tage entfernt, kannst dich mal ordentlich auspowern, kannst mal ein bisschen laufen, ja, tut dir gut. Das heißt, Ich finde das absolut abgefahren. Ja? Gott durch den Engel spiegelt Elia quasi, Junge, du bist einfach körperlich erstmal völlig am Ende. Was du brauchst, ist Essen und Schlafen und ein bisschen Bewegung. Und berühren tut er ihn auch noch. Gibt ihm mal noch eine Umarmung, das tut ihm auch ganz gut. Das ist völlig interessant, oder nicht? Da ist Gott und er sieht diesen Menschen, der kämpft. Aber er geht nicht in seinem Kerngebiet an die Nummer ran, sozusagen auf der geistlichen Ebene, nach dem Motto, hier bin ich Gott und jetzt wird alles gut. Nein, gibt ihm Essen, Schlafen und lässt ihn laufen. Was macht er als Zweites? Was macht Gott als Zweites? Völlig faszinierend, jetzt bringt er Elia zum Reden. Ja, also die längste Zeit im Text redet Gott ja überhaupt nicht. Er stellt eigentlich nur Fragen, und zwar zweimal die gleiche Frage. Er fragt ihn jedes Mal, wenn er mit ihm Elia zu tun hat, fragt er, Elia, was tust du hier? Elia, was tust du hier? Und es ist jetzt Gott, der fragt. Ja, das heißt, der braucht jetzt nicht die Information, der weiß das, der ist allwissend, glaube ich zumindest. Das heißt, es geht nicht darum, dass er jetzt irgendwelche Informationen von Elia kriegt, sondern er will Elia zum Reden bringen. Ja, pack mal aus. Was geht denn ab? Was geht denn in deinen Gedanken und Emotionen ab? Das heißt, er begegnet Elia sozusagen als Zweites auf so einer emotionalen, auf so einer psychischen Ebene. Und dann erst als Drittes kommt Gott dann auch mit dieser spirituellen, mit dieser geistlichen Ebene. Ja, er spricht zu Elia, er gibt ihm eine neue Gottesbegegnung. Aber lass uns mal kurz festhalten, das ist nicht die erste und das ist auch nicht die einzige Ebene, auf der Gott mit ihm agiert. Und ich fand das krass beeindruckend. Dieser Text ist 2500 Jahre alt, mal mindestens. Und die sonstigen Götterbilder, die man so zu der Zeit findet, haben ganz bestimmt keine solche ausdifferenzierte Sicht des Menschen. Aber hier ist Gott. Und er begegnet Elia wesentlich differenzierter, als wir das, glaube ich, machen würden. Und zwar egal, ob es uns direkt betrifft oder indirekt betrifft. Also egal, ob wir mit Menschen zu tun haben, die vielleicht im Loch sitzen oder wir selber im Loch sitzen. Weil jetzt mal ehrlich, die meiste Zeit reduzieren wir das doch, oder? Auf eine von drei Lösungen. Da ist jemand am Kämpfen, da geht es jemandem nicht gut und wir sagen, naja, so ein bisschen Depression, das ist ein körperliches Problem. Du musst mehr Sport machen, lass dir Pillen verschreiben, dann wird die Sache wieder gut. Oder wir sagen, naja, so ein bisschen jetzt hier am Kämpfen, ja, du kommst mit dieser Enttäuschung nicht klar, das ist ein psychologisches Problem, du musst halt drüber reden. Ja, geh zum Therapeut, red dich mal aus, wird die Sache wieder gut, alles besser. Oder aber wir sagen, wie manche Christen das gerne machen, naja, das ist immer alles ein geistliches Problem. Du musst mehr glauben, du musst mehr beten, lies mal die Bibel, ja, und dann wird wieder alles gut. Wenn du einfach jetzt mal regelmäßig stille Zeit machst und dann irgendwie Gott begegnest, sind alle deine Probleme irgendwie weg. Interessant ist, für Gott ist es keiner von diesen Aspekten. Für Gott sind es alle Aspekte zusammen. Das heißt, offensichtlich sieht er Elia nicht als ein Problem, das er jetzt irgendwie zu lösen hat, sondern er sieht ihn als einen Mensch, der leidet. Er sieht ihn als einen Mensch, der leidet. Und dementsprechend begegnet er ihm als Mensch auf allen Ebenen, körperlich, seelisch, geistlich. Und als ich mir das so angeschaut habe, hatte ich den Eindruck, da steckt ganz schön viel Weisheit drin, oder nicht? Also gerade so für die Sachen, mit denen wir auch kämpfen, die Lasten, die wir vielleicht mit uns rumtragen. Ich dachte, es ist ganz gut, eigentlich mal diese Brille tatsächlich mal anzuschauen und zu gucken, wo passt das denn bei uns? Also zum Beispiel diese körperliche Ebene. Ich glaube, die unterschätzen wir. Ich zumindest unterschätze die immer wieder. Ich erzähle euch da nichts Neues, aber einfach, dass ihr es nochmal gehört habt. Ich habe mich so ein bisschen mit Schlafstatistiken beschäftigt die letzte Woche und es ist zum Beispiel erwiesen, dass der Mensch heutzutage im Durchschnitt 1,5 Stunden weniger schläft als noch vor 100 Jahren. Ja, also wir schlafen effektiv einfach weniger. Das ist vor allem kulturell bedingt, weil in vielen Kulturen so ein Druck herrscht. Man muss immer produktiv sein, man muss immer irgendwie nochmal was leisten, also schlafen wir weniger. In Berlin ist es vielleicht auch Feierkultur. Ja, man muss nochmal feiern und deswegen schlafen wir weniger. Aber ich habe dann so eine Forschung mir angeschaut von der Uni Tel Aviv und die besagt im Wesentlichen, dass wenn Menschen regelmäßig weniger als diese 7 bis 9 Stunden schlafen, die man eigentlich so braucht, dann wird bei uns die Fähigkeit einzuschätzen, was wirklich wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Diese Fähigkeit, besonders wenn es um emotionale Sachen geht, wird bei uns massiv reduziert, einfach nur dadurch, dass wir eine Woche weniger schlafen, als wir sollten. Und das fand ich ziemlich krass. Denn das heißt, der Kommentar vom Kollegen Anfang der Woche, der mich immer noch beschäftigt und wo ich immer noch so Rachepläne mache, ja, wie kann ich dem eins zurückgeben? Das ist eigentlich nicht der Kommentar des Kollegen ein Problem, das war jetzt nicht so der Riesenspruch eigentlich, sondern das Problem ist, dass ich nicht geschlafen habe die ganze Zeit. Ich kann nicht mehr einsortieren, dass das eigentlich gar nicht so schlimm war. Es ist riesig geworden, weil ich habe einfach Schlafmangel. Oder ich kenne das auch von mir persönlich, ehrlich gesagt, jeden Montagmorgen, ich schlafe sonntags schlecht, berufswegen, weil ich sonntagabends predige und dann immer noch viel Adrenalin in meinem Körper habe. Und montags morgens wache ich auf und denke, es gibt so viele Herausforderungen. Es gibt so viel zu tun, es ist alles schlecht und keine Ahnung, was wir alles anders machen müssen. Und inzwischen weiß ich, das Problem ist, oder der Punkt ist nicht, ich muss jetzt viele To-Do-Listen schreiben und alles umsetzen, sondern der Punkt ist, ich muss nochmal schlafen. Dienstagmorgen geht es mir schon besser, sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich finde, das ist hier erstmal eine Ermutigung, seine Grenzen zu kennen, sich seine Grenzen auch zu nehmen. Eine Freund oder eine Freundin auch mal zu enttäuschen und zu sagen, ich weiß, wir waren für Bier verabredet, ich muss heute Abend einfach mal ins Bett. Oder ja, ich faste Fleisch in der Fastenzeit, aber ein Steak wird mir einfach richtig gut tun körperlich und dann esse ich halt mal ein Steak. Man könnte sogar weitergehen und sagen, offensichtlich ist Gott diese Ebene wichtig. Es ist ihm wichtig, dass wir gut für uns sorgen, dass wir gut schlafen, dass wir gut essen. Er achtet darauf, es ist ihm nicht egal. Und das ist dann auch so bei der emotionalen Ebene, bei der zweiten Ebene. Auch das finde ich super spannend. Ja, Gott lässt Elia ja sich hier mal auskotzen. Auf Deutsch, Gott hat den Eindruck, die Gefühle, die Elia hat, die müssen jetzt mal raus. Warum müssen die raus? Naja, man könnte sagen, weil sie falsch sind. Ja, aber jetzt nicht, es ist nicht falsch, dass er Gefühle hat. Das ist ganz okay. Sondern was ihm seine Gefühle suggerieren, das ist falsch. Da kommen wir nochmal drauf. Aber man könnte sagen, Elia ist quasi in so einer Nummer gefangen, die ich auch sehr gut von mir kenne. Ja, dass man sich so völlig emotional verrannt hat. Und man hat so den Eindruck, das, was ich gerade spüre, das ist einfach die Wahrheit, das ist die Realität. Dieser Mensch, auf den ich gerade so wütend bin, das ist wirklich der Letzte. Ja, das ist jetzt einfach die Wahrheit. Ja. Oder dass diese Situation so ausweglos ist, wie ich das gerade spüre. So ist es einfach. Und ich finde interessant, wie Gott jetzt damit umgeht. Ja, weil er lässt Elia reden. Das heißt, er will jetzt tatsächlich mitten reingehen in das, wie Elia sich fühlt. Er will da ansetzen. Das ist interessant. Er sagt zu Elia weder, unterdrück mal deine Gefühle, die sind falsch. Ja. Das sagt er nicht, er sagt, die sind völlig legitim. Lass mal reden, wie geht's dir denn? Aber er will jetzt eben auch nicht, dass Elia aus seinen Gefühlen heraus agiert und die Gefühle ihn einfach kontrollieren. Was immer ihm die Gefühle sagen, so ist es dann. Sondern er geht in diese Gefühle mitten rein und sagt, okay, wie geht's dir? Und jetzt lass mal drüber reden. Ich habe letztes Jahr eine Auszeit gemacht. Es war so im Juni oder so, weil ich gemerkt habe, dass ich mit meinen Kräften einfach am Ende bin irgendwie. Ich konnte nicht mehr, habe ich gemerkt und dachte, ich muss jetzt mal rausfahren. Und habe mir dann so ein paar Bücher mitgenommen, mir viel Zeit genommen zum Beten und zum Nachdenken. Und ich habe dann auf dieser Auszeit irgendwann gemerkt, ich bin auch deshalb so abgekämpft, weil ich irgendwie ganz viele unverarbeitete Gefühle mit mir rumtrage. Dass so ganz viel in mir, das irgendwie nicht aufgearbeitet ist. Ich habe gemerkt, ich bin so viel bei anderen immer. Ja, ich bin immer viel dabei, wie es den anderen geht, was denken die gerade, was fühlen die gerade, wie ist die Situation für ihn oder sie. Aber ich bin irgendwie wenig bei mir. So, es ist egal, wie es mir geht. Ich muss halt funktionieren, damit es den anderen gut geht. Und ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen in diese Sache und gemerkt, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Es geht ganz vielen Menschen so, dass sie immer bei anderen sind und nicht bei sich selbst. Und habe mir dann so ein paar Sachen angeschaut, wie machen andere das denn, wie gehen sie damit um. Und ein Tipp, der mir hängen geblieben ist und den ich tatsächlich dann auch eine Zeit lang umgesetzt habe, ist, ein Pastor hat das beschrieben, dass er sich jeden Tag 5 Minuten hinsetzt oder hingesetzt hat eine Zeit lang und dann immer aufgeschrieben hat, wie es ihm denn so ging die letzten 24 Stunden. An welche Gefühle kann er sich erinnern oder was spürt er denn noch so? Ja, also wie hat sich das angefühlt, diese Kritik, die ich bekommen habe? Oder warum bin ich denn hier wütend? Was ist denn da der Auslöser? Oder ich spüre so ein bisschen Angst. Was genau ist das denn für eine Angst? Und woher kommt die Angst? Und so weiter. Und er schreibt dann in diesem Buch, dass es extrem spannend war, dass es ihm sehr schwer gefallen ist, das erstmal zu identifizieren. Das überhaupt erstmal benennen zu können. Wie geht's mir denn genau? Und warum geht's mir denn genau so? Und welche Gefühle spielen dann noch so rein? Allein die Übung zu machen sozusagen hat ihm echt gut getan, das zu identifizieren und das nicht zu unterdrücken und immer zu funktionieren, sondern einfach mal bei sich selbst anzukommen. Und er machte dann weiter und sagte, naja, und der schöne zweite Schritt war dann irgendwann einfach diese Liste jetzt zu nehmen und das einfach durchzubeten. Und zu sagen, Gott, hier ist, wie ich mich gerade fühle. Ich bin sauer auf den Kollegen, ich bin verletzt, weil die mich dumm angemacht hat, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich habe irgendwie ein großes Problem mit meinem Selbstwertgefühl gerade. Und das einfach sozusagen durchzubeten, damit Gott dann vielleicht auch da rein sprechen kann. Weil dann sind wir real, ja, Gott und ich. Ich glaube, das ist, wozu Gott Elia hier auch ermutigt. Er will ihm begegnen in seinen Gefühlen, in seinen Emotionen. Das heißt, das kann auch eine Ermutigung für uns sein, vielleicht mal tatsächlich die aufzuschreiben oder da mal anzusetzen oder drüber zu reden. Und das bringt mich jetzt noch zur dritten Ebene, zur spirituellen Ebene. Weil ich glaube, dass unsere Lasten immer auch diese Ebene haben. Ich glaube, das, was uns wirklich belastet, wo wir tief enttäuscht sind, wo wir tief am Kämpfen sind, das hat immer eben auch eine spirituelle Ebene und wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das ausblenden. Wenn wir das nur mit Sport und mal einer Seelsorgeeinheit ablegen wollen. Sondern genau diese schweren Zeiten, die bringen uns eigentlich zu den Sachen, was unser Herz wirklich glaubt und wo da vielleicht auch was falsch gelaufen ist. Und das will ich jetzt noch gern mit euch anschauen, im dritten Punkt, was Elia dann letztendlich seine Ruhe bringt. Und ich kann das nur kürzer machen, als es diese Passage verdient. Ich finde diese Passage unfassbar großartig. Ich werde mal versuchen, das jetzt noch ganz kurz sozusagen zu besprechen, was denn der Punkt ist. Denn das ist ja eine merkwürdige Geschichte, oder? Also Elia kommt hier, packt aus, wie es ihm geht und so weiter. Und dann verspricht Gott, ihm zu begegnen. Und als nächstes kommt dann diese Naturnummer. Ja, also es kommt irgendwie ein Sturm, dann kommt ein Erdbeben, dann kommt ein Feuer. Und am Schluss kommt dann so ein Windhauch. Man kann vielleicht besser übersetzen, ein leises Säuseln. Und jetzt merkt Elia, da ist Gott. Ja, und jetzt geht er raus und begegnet Gott. Und das ist merkwürdig, oder nicht? Also, was genau passiert jetzt hier? Ich glaube, was hier passiert, ist, dass Gott jetzt den Finger in die Wunde legt. Er zeigt ihm, warum Elia denn genauso down ist. Warum ist er denn so fertig? Und warum ist er denn so fertig? Ihr seid ja alle Hobbypsychologen oder richtige Psychologen. Warum ist er denn so fertig? Was denkt ihr denn? Wir haben einen Hinweis. Und zwar gibt es ja dieses Statement, das Elia zweimal wiederholt. Ja, so mantramäßig. Das sagt er immer und immer wieder sozusagen. Das ist in Vers 10 und Vers 14. Und im Wesentlichen könnte man das vielleicht so zusammenfassen. Er sagt zu Gott, Gott, warum bin ich hier? Naja, es ist alles den Bach runtergegangen. Ja, das ganze Volk hat sich von dir abgewendet, von mir abgewendet, es laufen alle Leute davon. Und ich bin jetzt noch der Einzige, der sich dagegen gestellt hat. Ich habe was gemacht. Ja, ich hatte einen Plan. Ich wusste, wie wir die Leute zurückkriegen. Und ich habe alles riskiert. Ich habe mein Leben riskiert. Und wo warst du? Wo warst du? Anders gesagt, ich glaube, Elia ist einfach furchtbar von Gott enttäuscht. Er hatte diesen tollen Plan. Er wusste, wie sich die Lage wenden würde. Wir machen eine Kampfansage, du machst ein Wunder, wir hauen ein bisschen Feuer rein und dann sind die Leute wieder bei uns. Fertig. Aber dann funktioniert das nicht, weil Gott nicht mitspielt und das ganze Ding, was er sich da ausgedacht hat, gar nichts gebracht. Das ist, wo Elia hier steht. Und jetzt ist es interessant, wie Gott ihm begegnet. Ja, weil Gott sagt jetzt zu ihm, ich werde dir begegnen. Und dann kommen erstmal diese Elemente, die Elia jetzt von Gott sich erhofft hatte. Es kommt Sturm, Erdbeben, Feuer. Das sind alles so massive Sachen. Ja, so bam, hallo hier, ja, ich bin Gott, hört zu, Leute, alles klar. Das ist das, was Elia von Gott erwartet hatte, dass er das macht. Aber dann ist Gott in keinem von diesen Dingen. Sondern dann ist Gott in dem, wo Elia Gott eben nicht erwartet hat. In diesem Windhauch. In diesem sanften Säuseln. Das heißt, ich glaube, Gott sagt hier zu Elia, du kannst mich nicht in eine Box packen. Du kannst mich nicht in eine Box packen. Du kannst mich nicht auf deinen Plan runter reduzieren. Du hattest so den Eindruck, naja, wenn du A machst, dann muss ich ja B machen. Ja, ganz klar. Wenn ich das mache, dann muss Gott hier mitmachen und meinen Plan vollführen. Dabei habe ich nie gesagt, dass ich das machen werde. Das war deine Idee, nicht meine Idee. Anders gesagt, es ist ein bisschen tough love hier, glaube ich. Aber Gott sagt zu Elia, Elia, du bist enttäuscht, ich verstehe das, es ist nicht gelaufen, wie du wolltest. Aber nicht ich habe dich enttäuscht. Dein Plan hat dich enttäuscht. Nicht ich habe dich enttäuscht. Dein Plan hat dich enttäuscht. Du hattest so eine klare Vorstellung davon, wie ich dieses Problem lösen muss. Aber das muss ich nicht. Du hast mich in eine Box gepackt. Aber ich bin immer noch mal anders als du. Vielleicht denkst du, wir brauchen hier Feuer, aber vielleicht will ich die Leute lieber werben und nicht mit Gewalt draufschlagen. Das heißt, ich glaube, letztendlich will Gott hier zu Elia sagen, Elia, du hast ein bisschen meine Rolle übernommen. Du hast den Eindruck, du hast die Lage im Griff, im Blick, du weißt, was gut und richtig ist, was als nächstes passieren muss und ich muss einfach nur noch mitspielen. Ja, die Leute laufen davon, alles klar, wir benutzen Gewalt und kommen die schon wieder, alles gut. Aber damit hast du meine Position eingenommen. Du hast entschieden, wie es weitergehen muss. Du hast mir das nicht mehr überlassen. Und wenn ich dich jetzt liebe, Elia, dann kann ich nicht da einfach mitmachen. Weil dann denkst du, du bist Gott. Ich muss dich da ein bisschen rausholen. Ich muss dich von dieser Last befreien, dass du mir wieder vertrauen kannst, dass du dich neu drauf einlassen kannst, was ich so vorhab. Und ich finde das dann ganz spannend in diesem Text, dass Gott ja sozusagen bei jedem Punkt, den Elia nennt, ihm zeigen, naja, Elia, so ganz recht hast du nicht mit deiner Einschätzung. Du hast nicht alles im Griff. Du siehst nicht alles, wie du denkst. Also Elia sagt ja zum Beispiel, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und dann sagt Gott zu ihm, naja, also es gibt noch ein paar andere. Also zum Beispiel deinen Nachfolger gibt's und kurze Zeit später im Text sagt, es gibt noch 7000 andere, die nicht Baal anbeten, sondern mich. Du bist nicht ganz der Einzige. Und dann sagt Elia, naja, jetzt ist aber alles verloren, weil mein Plan nicht funktioniert hat. Und Gott sagt, naja, also ich habe da eigentlich schon einen König am Start, ich habe einen neuen Propheten am Start, also alles verloren, Elia, ist nicht. Anders gesagt, du hast den Durchblick nicht so, wie du denkst. Und ich muss sagen, mich hat das getroffen. Es gibt so verschiedene Dinge in meinem Leben, in denen ich wirklich mit Gott hadere und die so schwer auf mir lasten, weil sie nicht so sind, wie ich mir das vorstelle. Und ich musste so denken, ich bin tatsächlich wie Elia. Ich habe so den Eindruck, naja, wenn ich A mache, dann muss Gott doch B machen. Ja, also wenn ich genug bete, dann muss Gott mir das doch irgendwann geben. Oder wenn ich mich immer sauber auf Arbeit verhalte und nicht cheate wie alle anderen, dann muss Gott doch das irgendwann belohnen und ich kriege diese Beförderung. Oder wenn ich irgendwie mein Single-Dasein irgendwie sauber lebe, dann muss er mir doch irgendwann auch einen Partner geben, und zwar den Traumpartner, von dem ich immer geträumt habe. Und dann passiert das aber nicht. Und dann werden wir bitter gegen Gott. Aber eigentlich müssten wir uns eingestehen, naja, wir sind, nicht Gott hat uns enttäuscht, sondern unser Plan hat uns enttäuscht. Gott hat nicht mitgespielt, aber wir können ihm auch nicht vorschreiben, wie er mitzuspielen hat. Und wir können eigentlich auch nicht wissen, wie er, ob es wirklich gut für uns wäre. Ich dachte diese Woche oft, Elia zu sein ist hart. Ja, das ist nicht schön. Alles riskiert zu haben und dann zu merken, ich habe mich verrannt. Aber ich musste dann auch so denken, Elia zu sein ist auch ziemlich großartig. Weil klar, sein Plan hat nicht funktioniert. Und klar, er ist gerade am Kämpfen. Und klar, er hat nicht alles bekommen, was er wollte. Aber er hat einen Gott, der unfassbar liebevoll mit ihm umgeht. Der diesen Propheten sieht, der so völlig am Ende ist und der kommt und ihm zu essen gibt. Und ihn dann reden lässt. Und ihm dann eine neue Begegnung mit sich selbst schenkt. Kann man es besser haben, als das zu haben? Ich musste so denken, ich bin manchmal wie Elia. Und es ist voll gut zu wissen, dass Gott genauso auch für mich sorgen will, auf allen Ebenen, auch für euch sorgen will. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und das Abendmahl ist, glaube ich, so ein Ausdruck davon, dass Gott für uns sorgt, dass er alles für uns gegeben hat, selbst seinen Sohn. Und wir können das feiern in Brot und Wein, aber bevor wir das tun, hören wir jetzt ein Stück von Ben. Amen.